Schüler dieser Bildungseinrichtung. Viele Schwerverletzte sowie traumatisierte Schüler müssen versorgt werden. Die Nachrichten mit Josefine Glutzmacher.
Zu den tödlichen Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz haben die Behörden neue Einzelheiten genannt. Der Täter hat danach 9 Menschen getötet und anschließend sich selbst. Es soll sich um einen 21-Jährigen handeln. Laut Innenminister Karner sind 12 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter war demnach selbst früher Schüler an der Oberschule. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Die Waffen, eine Pistole und ein Schrotgewehr, soll er legal besessen haben. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Familien, die für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn Sitzplätze reservieren wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie das bundeseigene Unternehmen mitteilt, wird die Familienreservierung mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag abgeschafft. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der zweiten Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Kritik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Bund müsse das umweltfreundliche Reisen für Familien preislich attraktiver gestalten, so ein Sprecher. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichts in dieser Streitfrage geprüft hat. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Laut Landesverfassungsgericht hatte sich der Senat zu Unrecht geweigert. Dem AfD-Abgeordneten fallen da die häufigsten Vornamen deutscher Messerverdächtiger im Jahr 2023 zu nennen. Der Mehrheit des Gerichts reichte die Begründung des Senats nicht aus. Eine Minderheit bewertete eine Namensherausgabe allerdings als grundsätzlich diskriminierend und damit rechtlich verboten. Die Innenverwaltung arbeitet nun nach. Eine Sprecherin kündigt eine neue, ausführlichere Begründung an, warum die Namen weiterhin nicht genannt werden. Die AfD fordert inzwischen auch eine Namensliste für 2024.
In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Aus Sicht der Justizverwaltung gehen die momentanen Landesregelungen zudem über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Dadurch kommt es in dem Bereich zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr besteht für Anwohner keine Gefahr, sie sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten. Nach Informationen der Feuerwehr könnten in der Halle auch Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Pankow 16 Grad, in Kreuzberg 19, in Pritzwalk 15 Grad, in Senftenberg 22. Nachts kaum Wetteränderung, bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig, bei Tageshöchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius zum Amoklauf von Graz. Der österreichische Bundeskanzler Stocker spricht von einer nationalen Tragödie. Es gibt eine dreitägige Staatstrauer. Korrespondent Wolfgang Fichtel fasst zusammen, was da am Vormittag an der Schule passierte.
Schreie und Schüsse am Borg, am Bundesoberstufenrealgymnasium in Graz. Das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr war das. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Danach die Lage sehr lange sehr unübersichtlich. Eine ganze Stadt spürbar im Schock. Erst viel später wird bestätigt, 9 Menschen hat der mutmaßliche Täter erschossen. Der Innenminister bestätigt später, 6 weibliche, 3 männliche Opfer. Mehr will er noch nicht sagen. Es heißt, vor allem Schülerinnen und Schüler, vor allem im ehemaligen Klassenzimmer des Schützen, ein Erwachsener sei auch dabei, vermutlich der Lehrer oder die Lehrerin. Danach hat sich der Todesschütze selbst erschossen, auf der Schultoilette, sagt die Polizei. Insgesamt also 10 Tote. Bis jetzt, muss man leider sagen, viele Verletzte sind noch im Krankenhaus und einige sind sehr schwer verletzt.
Was ist im Moment über Motiv und Täter zu sagen?
Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend, sagt die Polizei. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Ob das ein Motiv ist, dazu gibt's keine Auskunft. Es wurde spekuliert, er habe sich als Mobbingopfer gefühlt, aber genau weiß man auch das nicht. Was man weiß, er war mit 2 Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht, wohl eine Pistole und ein Gewehr, Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er übrigens legal, er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Warum? Dazu kein Kommentar bis jetzt. Er war jedenfalls vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei, sagt sie. Alles andere wird noch ermittelt.
Und wie geht Graz mit dieser dramatischen Situation um?
Die ganze Stadt Graz, das ganze Land Österreich ist spürbar erschüttert. Die Schule hier in Österreich war schon fast am Ausklingen. Anfang Juli beginnen die ganz großen Sommerferien. Und Schule muss unbedingt ein beschützter, sicherer Ort sein, sagt nicht nur Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker, der von einer nationalen Tragödie spricht, in Graz nahe dem Tatort. Es wird 3 Tage Staatstrauer geben in Österreich und morgen Vormittag eine stille Gedenkminute in ganz Österreich, und zwar genau um 10 Uhr, als der Amoklauf in Graz begann. Die Schülerinnen und Schüler werden im Moment psychologisch betreut, ihre Eltern, Angehörigen auch. Die Schüler haben schulfrei den ganzen Rest der Woche mindestens. Sie sollen aber unbedingt zusammenbleiben, um zusammen trauern zu können, in einem geschützten Raum, gut beschützt, verspricht die Grazer Bürgermeisterin.
Informationen zum Amoklauf in Graz vom ARD-Korrespondenten Wolfgang Fichtel. 17 Uhr und 8 Minuten. In Berlin entsteht ein House of Games, ein Zentrum für die Computerspiele und Creative Tech Branche. Im nächsten Jahr soll es fertig sein. Heute wurde offiziell, wo es entsteht, nämlich im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße in Friedrichshain. Zur Verkündung gab es viel Euphorie, rosige Zukunftsvisionen und ein bisschen Battle-Stimmung, erzählt Sabine Müller aus der landespolitischen Redaktion.
Kai Wegner steht im historischen Quartier Lux, wo in der Vergangenheit jahrzehntelang Glühlampen gefertigt wurden und wo bald die Gaming-Branche auf bis zu 15.000 Quadratmetern zu Hause sein soll. Der regierende Bürgermeister ist hörbar in Battle-Laune. Er sucht die verbale Schlacht mit anderen Städten wie München, in denen es ähnliche Projekte gibt, aber nicht in dieser Größenordnung.
So ein House of Games gibt es weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Das House of Games soll der zentrale Anlaufpunkt für die gesamte Gaming-Branche werden. Für etablierte Firmen und Start-ups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen sowie Kultur- und Forschungseinrichtungen. Klar ist schon, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft ein großer Mieter sein wird, bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed. Laut SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es noch etwa 20 weitere interessierte Firmen. Die Mietverträge sollen nun ausgehandelt werden. Bis zum Jahresende soll das Lux-Gebäude umgebaut sein. Der Senat unterstützt das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Giffey sieht das als gut angelegtes Geld.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und die, so die Wirtschaftssenatorin, würden dann ja reichlich Steuern in Berlin zahlen. Aktuell zählt die Games-Branche in Berlin und Brandenburg mehr als 300 Unternehmen, die zuletzt einen Jahresumsatz von insgesamt rund einer 500 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Stimmung beim Vorstellungstermin ist prima, es gibt viel Lob, etwa von Steffen Walz, Geschäftsführer des brandneuen Startups Dirigent Intelligence.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Sensationell gut, nennt Christian Stein von der Firma Players Journey den ersten Eindruck.
Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch was wirklich die praktischen Rahmenbedingungen sein werden.
Wie hoch zum Beispiel die Mieten sind. Das würden auch die Grünen gerne wissen und sie haben weitere Fragen, etwa ob die Finanzierung langfristig gesichert ist und ob das Computerspielemuseum auch ins House of Games zieht. Dazu sagt Nicole Hane vom Computerspielemuseum.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Informiert Sabine Müller.
Wer mit dem
Die Fangschleuse, der Bahnhof Fangschleuse, da wird gebaut. Wir haben es gehört. Bei Berlin soll Deutschlands modernster Personenbahnhof entstehen. Für die Gemeinde und vor allem für die Beschäftigten des nahen Tesla-Werks Grünheide. Große Waldflächen sind gerodet worden. Die Dimension überrascht Zugreisende und rbb24-Reporterin Felicitas Montag.
Wer mit dem RE1 durch Fangschleuse rollt, blickt auf eine riesige Baustelle. Dort soll bis Ende nächsten Jahres Deutschlands modernster Personenbahnhof entstehen. In einer tiefen Grube wird gerade das Mittelstück der geplanten Unterführung gebaut, erklärt Projektleiterin Sabrina Grunert.
Im Sommer schieben wir dann das Bauwerk einfach in die Endlage ein. Und das ist eben unter den heutigen Gleisen. Und wenn es fertig ist, werden dann die Gleise gesperrt, das Bauwerk eingeschoben und danach wird alles wieder so hergerichtet, dass die Züge fahren können.
Deswegen wird die Strecke zwischen Erkner und Fürstenwalde im Juli für 3 Wochen gesperrt. Betroffen ist der Regio und der Eurocity zwischen Berlin und Warschau. Alternativ gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Bis nächstes Jahr sollen mehrere neue Gleise für den Güterverkehr und zum Überholen entstehen. Am überdachten Bahnhof selbst gibt es dann 2 Gleise.
Die neuen Bahnsteige sind dann auch mit 220 Metern länger als heute und dann kann zukünftig auch der neue 8-teilige RE1 in Fangschleuse halten, denn der fährt derzeit noch durch.
Gearbeitet wird auch schon am Bahnhofsvorplatz. Dort sind 6 Bushaltestellen und ein Parkdeck mit Platz für 160 Autos geplant, sagt Bettina Jutzenka vom Tiefbauamt in Grünheide.
Insgesamt bauen wir 500 Parkplätze, der Rest werden freie Parkplätze, also nicht überdacht. Wir bemühen uns um 4 Grün. Damit man also im Sommer hier nicht wie so ein Spiegelei sich fühlt, wenn man über den Platz läuft. Dann haben wir noch ein Kiss and Ride, da kann man dann schnell jemanden zum Bahnhof bringen. Tesla wird noch ein Pavillon bauen, da kann man dann noch einen Kaffee trinken, eine Zeitung holen, Fahrkarten und da wird dann auch ein öffentliches WC drin sein und ein Warteraum.
Noch ist davon kaum etwas zu sehen. Bislang wurde der Oberboden abgetragen, aktuell werde das Fundament für das Parkdeck gelegt. Ab Juli sollen die Tiefbauarbeiten starten. Auch hier ist der Zeitplan eng. Der neue Bahnhofsvorplatz soll nächstes Jahr im August eröffnen.
Felicitas Montag über den Stand der Bauarbeiten am Bahnhof Fangschleuse.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Partymarathon des deutschen Handballmeisters Füchse Berlin scheint kein Ende zu nehmen. Am Mittag waren die Spieler im Roten Rathaus. Der Regierende Kai Wegner hatte geladen. Die Füchse trugen sich ins Buch der Stadt ein. RBB 24 Sportreporter Jens Christian Gußmann dazu. Hallo Jens.
Hallo.
Können die überhaupt noch einen Stift halten?
Ach, ehrlich, die Frage habe ich mir auch so ein bisschen sorgenvoll schon gestellt. Wenn die Saison rum wäre, wäre es ja nicht so schlimm. Aber da ist halt noch dieses kleine Turnier am kommenden Wochenende, Final Four der Champions League. Es heißt, das sei nicht ganz unwichtig, dieses Turnier da in Köln. Damit wir einen möglichst authentischen Eindruck bekommen, leite ich deine Frage mal direkt weiter, und zwar an den, glaube ich, entsprechenden Typen bei der Mannschaft. Das ist der Bierwart der Füchse, links außen Tim Freihöfer.
Ja, mir geht's super. Waren zwei sehr schöne Tage und ja, gut Party gemacht.
Also ich finde, leichtes Kratzen ist in der Stimme bei Timmy noch zu hören. Offensichtlich gibt er nicht nur im Spiel alles, was ich positiv finde. Und jetzt zum Ausgangspunkt der Frage zurück, Micha. Kein einziger Spieler trug Sonnenbrille, da war nichts zu verstecken, zum Beispiel rote, glasige Augen oder sonst was.
Also da muss der Schalter gar nicht richtig wieder umgelegt werden in den Modus Handball.
Naja, also bisschen was tun müssen sie bis zum Wochenende schon noch. Morgen soll es denn das erste Training geben nach der Meisterschaft. Dann heißt es volle Konzentration auf Köln. Und dass seine Spieler nicht übertreiben, dafür sorgt dann schon der Trainer, Jaron Siewert.
Heute sehen sie ja wieder alle ganz fit aus und ab morgen ist der Fokus auf Köln. Das wird natürlich jetzt eine Herausforderung, aber die Jungs sind, glaube ich, Profi genug und sind so ehrgeizig, dass sie sich nicht mit einer deutschen Meisterschaft zufrieden geben, sondern wir haben sehr, sehr viel investiert, um ins Final Four zu kommen. Und da weiß auch jeder, dass man nicht mit 5 Tagen Party nach Köln und dann um den Titel spielen kann, sondern dass man da auch wieder harte Arbeit, gute Vorbereitung, alles absolvieren muss, um dort was zu holen.
Der Trainer des Jahres in der Bundesliga, in der für ihn ziemlich typischen Art und Weise sachlich, nüchtern, und schon wieder auf das nächste Ziel fokussiert.
Aber müssen die sich denn wirklich noch reinschmeißen da in Köln oder ist der Druck durch die Meisterschaft schon weg?
Also ich behaupte mal definitiv weg. Das war ja in Mannheim ganz extrem. Ich war ja selber da als Reporter und bei allen Verantwortlichen hast du hinterher gar keinen großen Jubel gesehen oder gespürt, sondern praktisch ausschließlich Erleichterung. Dieser Druck, der war echt unmenschlich. Der Kapitän, der Schwede Max Stari, freute sich mit seinen 33 Jahren übrigens auch heute noch ganz besonders.
Das ist so ein Gefühl, das ist schwer zu beschreiben, wenn man so etwas erreicht hat mit einer Mannschaft. Und man denkt auch, alles, was ich in meiner ganzen Karriere und ganzen Leben gemacht habe, das hat jetzt sich gelohnt.
Ja, also sind jetzt nicht mehr im Modus, wir müssen. Der ehrlichste Titel, das ist ja so eine konstante Leistung über die ganze Saison, der ist jetzt schon da. Und jetzt können sie relativ unbeschwert nach Köln fahren, genießen und gucken mal, was geht. Wobei, wenn ich an den Perfektionisten Matthias Gitzel denke, da kann ich ja mal ganz kurz die Geschichte erzählen. Ich wollte mal schnell 2 Antworten von ihm haben. Er schrieb Autogramme und ich sagte zu ihm, Matthias, sag mal, du kannst doch bestimmt 2 Sachen gleichzeitig, Autogramme und Antworten. Nee, sagt er zu mir, zu den Autogrammjägern, ich komme gleich wieder. Dann gingen wir 5 Meter weg und er erklärte, sein Deutsch sei nicht so gut, er wolle sich voll auf das Interview konzentrieren. Also der ist Perfektionist in allem und wenn der jetzt schon nach Köln fährt, ich bin sicher, der will das Ding auch gewinnen.
Und dann wird der Bierwart vielleicht nochmal was zu tun haben.
Unbedingt.
Kann ein paar Kölsch zumindest organisieren. Danke Jens-Christian Guzman aus unserem Sportstudio. Das Wetter in Berlin und Brandenburg im Moment verlockt es dazu, tatsächlich in der Halle zu spielen und nicht auf dem Fußballplatz. Nur 16 Grad in Berlin, regnerisch ist es. 20 Grad in Cottbus und 15 in Grünow bei Prenzlau. Es bleibt heute auch bei dicken Wolken und immer mal wieder Regen. Morgen dann erst noch Wolken, aber weitgehend trocken schon. Und es wird nach und nach Lücken geben. Die Sonne kommt raus, 18 bis 21 Grad. Und richtig warm wird es dann ab Donnerstag und am Freitag vor allem. Die Temperaturen steigen, die Sonne wird scheinen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
Staus und Verzögerungen jetzt auf der A10, dem westlichen Berliner Ring, in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben 20 Minuten plus. In Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest ebenfalls 20 Minuten. Auf dem südlichen Ring in Richtung Dreieck Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam 15 Minuten plus. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie die Türen und Fenster geschlossen halten. In Berlin ist noch der Berufsverkehr im Gange. Auf dem Stadtring stockt es vor allem Richtung Wedding. Ab Albuinstraße 20 Minuten plus. Probleme in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Weitere Stauschwerpunkte sind die A113 bis Adlershof, Stadt auswärts hier 30 Minuten plus. Außerdem die Straßen entlang des Stadtrings, die Bereiche rund um Alex, Elsenbrücke, Schlesisches und Hallisches Tor, Provinzstraße und Klemkestraße Richtung Schönholz, die Abrissbrücke an der Wuhlheide sowie die Heerstraße stadteinwärts vor dem Stößensee. Unser Programm gibt's auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
19 Minuten nach 5.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. 17 Schulklassen und 40 Lehrkräfte hat das Gymnasium im österreichischen Graz. Die Schüler und Schülerinnen sind 14 Jahre oder älter. Einige Teenager haben den heutigen Unterrichtstag nicht überlebt. Ihr Mörder war ein ehemaliger Mitschüler. Die Nachrichten Josephine Grützmacher.
Zu den tödlichen Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz haben die Behörden neue Einzelheiten genannt. Der Täter hat danach 9 Menschen getötet und anschließend sich selbst. Es soll sich um einen 21-Jährigen handeln. Laut Innenminister Karner sind 12 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter war demnach selbst früher Schüler an der Oberschule. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Die Waffen, eine Pistole und ein Schrotgewehr, soll er legal besessen haben. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Verfassungsschutzes hervor, den Innenminister Dobrindt am Vormittag vorgestellt hat. Demnach wurden knapp 38.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gezählt, ein Anstieg um rund 47%. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg laut Dobrindt um etwa 38% auf knapp 6.000 Straftaten.
Auf allen Bereichen, sowohl auf der Straße als auch im Netz, sehen wir steigende Aktivitäten, steigende Angriffe. Und deswegen braucht es darauf auch eine klare und harte Antwort unserer Politik gemeinsam mit dem Verfassungsschutz und der weiteren Behörden.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichts in dieser Streitfrage geprüft hat. Laut Gericht hatte der Senat einen Antrag des AfD-Abgeordneten Fallendar zu Unrecht abgelehnt. Fallendar wollte die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Verdächtigen bei Messerstraftaten im Jahr 2023 wissen. Die Begründung des Senats, dass durch eine Namensnennung einzelne Menschen identifiziert werden könnten, reichte dem Gericht nicht aus. Die Innenverwaltung teilte mit, sie arbeite nun an einer ausführlichen neuen Erklärung. Die beiden BioNTech-Gründer Türeci und Şahin sind mit dem diesjährigen Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz würdigte bei der Preisverleihung den Mut des Unternehmer-Ehepaars und hob die Bedeutung qualifizierter Zuwanderung hervor. Türeci und Şahin hätten früher als andere die Gefahr einer Pandemie gesehen und sich entschieden, die Herstellung eines Corona-Impfstoffs zu versuchen. Die Eheleute sind Gründer und Vorstandsvorsitzende des Mainzer Unternehmens BioNTech. Beide sind Kinder türkischer Einwanderer. Der Deutsche Nationalpreis wird jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die sich für eine demokratische Gesellschaft und den Zusammenhalt in Deutschland und Europa einsetzen. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. In den USA geht der Streit um das Eingreifen von Präsident Trump in Kalifornien weiter. Trump hat wegen Protesten gegen seine Migrationspolitik 4.000 Nationalgardisten und 700 Marines nach Los Angeles entsandt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Militär auf amerikanischem Boden als politische Waffe einzusetzen, sei ein noch nie dagewesener Schritt, sagte der demokratische Senator Jack Reed, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses im Senat. Präsident Trump unterstützte auch den Vorschlag, Gouverneur Newsom zu verhaften, weil er sich angeblich den Festnahmen von Immigranten durch die zuständige Behörde ICE widersetze. Die Demonstrationen in Los Angeles richten sich gegen die verstärkten Festnahmen. In den vergangenen Tagen hat ICE nach eigenen Angaben 2.000 Immigranten pro Tag verhaftet. Im Gegenzug hat Kalifornien Klage eingereicht gegen das Vorgehen der US-Regierung. Der Präsident überschreitet damit eindeutig seine Kompetenzen.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice. Vorsicht jetzt auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck liegen Holzteile auf der rechten Spur. Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Wie seine Band mitgeteilt hat, erlag er im Kreise seiner Familie einer Lungenerkrankung. Stone wurde 82 Jahre alt. Mit seiner Band Sly and the Family Stone hat der Musiker in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik populär gemacht. Zunächst in den Vereinigten Staaten, später in der ganzen Welt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Everyday People und Family Affair. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell in Berlin-Pankow 16 Grad, in Kreuzberg 19, in Pritzwalk 15, in Senftenberg 22 Grad. Nachts kaum Änderung bei rund 11 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig, 19 bis 22 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Das, was heute Vormittag an einer Schule in Graz passierte, wird Österreich noch lange beschäftigen. Ein Amokläufer hat mindestens 9 Menschen erschossen, mehrere Teenager schwer verletzt und sich dann selbst getötet. Eben hat Bundeskanzler Christian Stocker Details bekannt gegeben. Er drückte auch aus, was viele seiner Landsleute gerade fühlen.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert. Durch diese unfassbare Tat wurden 9 Menschen plötzlich aus ihrem Leben gerissen. Es gibt keine Worte, um den Schmerz, die Fassungslosigkeit und die Trauer auszudrücken, die ganz Österreich empfinden. Meine Gedanken und mein tief empfundenes Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen, den Familien, den Eltern, die ein Kind verloren haben.
Österreichs Bundeskanzler Stocker erkündigte eine 3-tägige Staatstrauer an. Zudem soll morgen um 10 Uhr das ganze Land eine Schweigeminute lang stillstehen. Parallel laufen die Ermittlungen. Der Landespolizeidirektor der Steiermark erklärt, was über Täter und Opfer bekannt ist.
Der mutmaßliche Täter hat sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Toilettenanlage suizidiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind bisher 9 Todesopfer zu beklagen, 4 weibliche und 5 männliche. Die Anzahl der verletzten Personen wird derzeit noch ermittelt, aber es sind auch schwerstverletzte Personen darunter. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat 2 Schusswaffen verwendet, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der mutmaßliche Täter dürfte die Waffen legal besessen haben. Über die Motivlage kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Hier sind noch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erforderlich.
Der Landespolizeidirektor der Steiermark in Österreich, Gerald Ordner. Vor mehr als 3 Jahren wurde das Magazin Kompakt vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung eingestuft. Im vergangenen Sommer sprach das Bundesinnenministerium ein Verbot aus, das allerdings im Eilverfahren von Richtern ausgesetzt wurde. Ob die Zeitschrift doch vom Markt muss, das entscheidet in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Im Gerichtssaal sitzt da auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer und er ist optimistisch, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Elsässer gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste juristisch gesehen bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewaltaufrufen.
Anders sieht das das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Elsässers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals:
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD. Auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Elsässer immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Elsässer vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz, Elsässers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Elsässer sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über das rechtsextreme Magazin Kompakt. Es informierte uns Annette Kufner. In dem Berliner Untergrund. Erst vor einer Woche musste die U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen werden, weil bei Bauarbeiten der U-Bahn-Tunnel beschädigt wurde. Jetzt ist auch die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen. Das betrifft ebenfalls die U3 sowie die U1. RBB24-Reporterin Helena Dähler hat sich das vor Ort angeschaut.
Die wichtigste Info zuerst. Die U2 fährt. Das sollte man sich merken, denn die U2 ist auch die U-Bahn-Linie, mit der man die neue Streckensperrung zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck umfahren kann. Der Bahnhof Gleisdreieck ist seit langer Zeit schon Umsteigebahnhof für alle möglichen Streckensperrungen oder Linienanpassungen. Auch dieses Mal ist er, wie immer, ausgestattet mit Aufstellern, gelben Umleitungsfußabdrücken auf dem Boden und auch mit Mitarbeitenden der BVG, die bei Fragen unterstützen. Aber vor allem bei Touristinnen ist die Verwirrung groß, selbst nach dem Blick auf die Umleitungspläne.
Unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Es geht ja in beide Richtungen, also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung, ist das richtig?
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Willi, ein Berliner, weiß, wie er mit der U1-U2-Kombi ans Ziel kommt. Aber auch er saß etwas verwirrt in der U-Bahn, weil auch da nicht immer Verlass ist auf die Bildschirme.
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand eben dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Es ist zugegebenermaßen nicht immer einfach, aber deswegen schaut Willi wie viele andere auf den Bildschirm, den alle sowieso in der eigenen Tasche mithaben, das Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Oder wie dieser Tourist ergänzt, die Navigations-App und ein bisschen Glück.
Google Maps and a bit of luck.
Zusammengefasst ist es so. Zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren Busse anstelle der U-Bahn. Die Busse fahren auch die Augsburger Straße an. Der Grund für die Sperrung da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden. Soll noch 2 Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck kann prima mit der U2 umfahren werden. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
RBB24-Reporterin Helena Dehler über die strengen Sperrungen der U1 und der U3. Und wir merken uns die U2, mit der kann man ausweichen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Selbstständig sein, das klingt nach Flexibilität. Aber wer sein eigener Chef sein will, braucht auch starke Nerven, keine festen Arbeitszeiten, viel Papierkram und Risiken. Hinzu kommt die angespannte Wirtschaftslage. Die Stimmung bei den über 3 Millionen Selbstständigen in Deutschland war in den letzten Monaten eher schlecht, hat sich aber wohl verbessert, so das IFO-Institut. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat nachgeforscht.
Die Stimmung der Selbstständigen bessert sich. Das beobachtet auch Lars Bösel vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Er spricht auch aus eigener Erfahrung als selbstständiger Berater in Berlin.
Jetzt sind ja Selbstständige, und ich schließe mich damit ein, keine Jammerer. Weil Selbstständigkeit bedeutet, sich immer auf neue Situationen einzustellen und natürlich auch mit den Veränderungen, die es in der Gesellschaft wie auch in der Wirtschaft gibt, mitzugehen.
Und da habe Selbstständigkeit einen klaren Vorteil, Flexibilität.
Ich als Selbstständiger gucke, wo kriege ich meine Aufträge her. Das heißt also, meine Suchbewegung ist viel größer und ich bin viel eher bereit, auch flexibel mich auf neue Themen einzulassen, als das im Angestelltenbereich ist. Und das ist ein ganz großer Vorteil.
Besonders gut laufe es zum Beispiel für Selbstständige im IT-Bereich, denn dort ist der Bedarf hoch. Übergreifend zeigen die Umfrageergebnisse des IFO-Instituts, die Erwartungen der Selbstständigen sind weniger düster als noch in den vergangenen Monaten und die Stimmung bessert sich. Das ist aber keine Trendwende, beobachtet auch Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Also ich glaube, dass die Selbstständigkeit jetzt strukturell keinen Aufschwung erfährt, sondern strukturell sind wir nach wie vor eher in einem Abwärtstrend. Die Anzahl der Selbstständigen ist seit über 10 Jahren rückläufig, recht deutlich rückläufig. Wir hatten mal 4,5 Millionen, wir haben jetzt noch 3,8 Millionen mit sinkender Tendenz, auch am aktuellen Rand. Das hat viele verschiedene Gründe und diese Gründe bestehen nach wie vor.
Einer der Hauptgründe ist die Unsicherheit, wann ein Selbstständiger in die Scheinselbstständigkeit rutscht. Es fehle hier an rechtlicher Klarheit, ab wann eine Tätigkeit nicht mehr selbstständig, sondern abhängig ist und damit sozialabgabenpflichtig. Freelancer Lars Bösel kritisiert:
Wenn ich jetzt für ein Unternehmen arbeite und das Unternehmen weiß nicht, ob nicht irgendwann die Rentenversicherung das mal prüft und sagt, der Herr Bösel, der ist eigentlich scheinselbstständig und dann muss über viele Jahre zurück nachgezahlt werden. Und deshalb haben Unternehmen momentan große Hürden, Selbstständige in Aufträge zu bringen, weil eben die rechtliche Situation so unklar ist.
Er fordert mehr Klarheit. Bis sich die rechtliche Lage ändert, könnte es dauern, sagt Holger Schäfer vom IW.
Also es ist im Moment wenig erkennbar, dass es sich zum Besseren wenden könnte, sagen wir mal so. Die Bundesregierung hat das wohl zum Teil erkannt, dass etwa die Frage der Statusfeststellung ein Problem ist. Also die Frage, ist jemand jetzt selbstständig oder eher nicht, und hat in einem Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass man dieses Statusfeststellungsverfahren einer Reform unterziehen will. Aber da sind noch keine Einzelheiten bekannt. Das heißt, wir wissen nicht, ob das wirklich am Ende zu einer wirklichen Entlastung führen wird.
Im Koalitionsvertrag hat sich die neue Bundesregierung vorgenommen, diese sogenannten Statusfeststellungsverfahren auch für Selbstständige rechtssicherer und transparenter zu machen.
Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser über die Lage der Selbstständigen in Deutschland. Schönes Wetter im Moment für Pflanzen und Bäume jedenfalls, denn es gibt einigen Regen. Das wird noch bis in die Nacht hinein fortsetzen. Dann allerdings ziehen die Wolken und die Regenschauer gen Osten ab. Morgen am Mittwoch erst zwar noch einige Wolken, aber trocken eben mit immer mehr Lücken. Und dann kommt die Sonne raus und das schöne Wetter für manche Menschen beginnt, nämlich trocken und immer wärmer. Morgen noch mäßig, 18 bis 21 Grad. Ab Donnerstag geht es dann aber bergauf mit den Temperaturen bis zum Höhepunkt am Freitag voraussichtlich bis zu 30 Grad. Und das natürlich bei sehr viel Sonne.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Brücke und Beelitz-Hallstätten. Stau nach einem Unfall. Sie benötigen bis zu 20 Minuten länger. Weiterhin gibt's Baustellenstau auf der westlichen A10. Rechnen Sie vor der Havelbrücke in beiden Richtungen mit 20 Minuten extra. Auf dem südlichen Ring staut es sich in Richtung Dreieck Werder. Hier sind es zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam gut 10 Minuten plus. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. In Berlin lassen die Staus allmählich nach. Auf dem Stadtring haben wir aber noch recht dichten Verkehr. Am besten planen Sie in beiden Richtungen eine Viertelstunde mehr ein. Probleme gibt es in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich hinter der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Weitere Stauschwerpunkte sind die A113 bis Adlershof stadtauswärts, hier 30 Minuten plus. Außerdem die Straßen entlang des Stadtrings, die Bereiche rund um Alex, Elsenbrücke, Schlesisches und Hallisches Tor, die Provinzstraße Richtung Schönholz sowie die Abrissbrücke an der Wuhlheide.
17.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Es soll ein Einzeltäter geschossen haben. Ein einzelner, ehemaliger Schüler des Gymnasiums im österreichischen Graz. Vor seinem eigenen Tod hat er 9 Menschen um ihr meist noch junges Leben gebracht. Die Nachrichten dazu mit Josefine Grützmacher.
Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Die Polizei hat nach dem Geschehen am Vormittag eine vorläufige Bilanz gezogen. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
6 weibliche, 3 männliche Opfer werden bestätigt. Dazu der Täter, 10 Tote bis jetzt. Aber noch schwer verletzt in den Krankenhäusern. Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend, ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei, eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es, die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach beobachtet die Behörde immer mehr Extremisten. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Familien, die für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn Sitzplätze reservieren wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie das bundeseigene Unternehmen mitteilt, wird die Familienreservierung mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag abgeschafft. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der 2. Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichts in dieser Streitfrage geprüft hat. Laut Gericht hatte der Senat einen Antrag des AfD-Abgeordneten Fallendar zu Unrecht abgelehnt. Fallendar wollte die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Verdächtigen bei Messerstraftaten im Jahr 2023 wissen. Die Begründung des Senats, dass durch eine Namensnennung einzelne Menschen identifiziert werden könnten, reichte dem Gericht nicht aus. Die Innenverwaltung teilte mit, sie arbeite nun an einer ausführlichen neuen Erklärung. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Aus Sicht der Justizverwaltung gehen die momentanen Landesregelungen zudem über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Heute haben der regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatorin Giffey den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben. Das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24, Landespolitik.
Beide, regierender Bürgermeister und Wirtschaftssenatorin, machten deutlich, dass sie das Projekt für deutschlandweit einzigartig halten. Giffey sprach von einer Investition in die Zukunft, denn die Gaming-Branche wachse enorm und das käme auch der Berliner Wirtschaft insgesamt zugute. Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Dadurch kommt es in dem Bereich zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr besteht für Anwohner keine Gefahr, sie sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten. Nach Informationen der Feuerwehr könnten in der Halle auch Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Pankow 15, in Adlershof 16 Grad, in Stechlin 14 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts kaum Wetteränderung bei rund 11 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Weltmeere müssen einiges ertragen. Erwärmung, Überfischung sowie Plastik und anderen Müll. Das hat Folgen für die Natur und damit für die Menschen, denn die Weltmeere spielen eine entscheidende Rolle beim globalen Klima. In Nizza beraten Vertreter der Vereinten Nationen weiter über den Meeresschutz, dritte UN-Ozeankonferenz. Wie Meeresschutz ganz praktisch aussehen kann, hat Korrespondentin Jennifer Johnston auf Bali gesehen. Da werden Korallenriffe wieder aufgebaut.
So, jetzt sind gerade die Korallen hier angekommen und ich nehme jetzt mal ein Körbchen von diesen Korallen auf den Tisch.
Die deutsche Tauchlehrerin Claudia Koch hält ein Stück harter Steinkoralle in der Hand, zeigt es in die Runde.
Die Korallen sollten natürlich immer nur ganz kurze Zeit an der Luft sein. Das heißt, wir müssen hier immer ein bisschen Gas geben.
Geübt nimmt die 53-Jährige zwei Kabelbinder und schnürt das Korallenstück an ein sternförmiges Metallgerüst. Das Metall ist mit Meeressand ummantelt. Das soll helfen, dass die Korallen besser anwachsen.
Wir wollen eine Fläche bauen, weil wir marine Ökosysteme aufbauen wollen. Wir wollen Leben zurückbekommen. Und Fische brauchen, so blöd wie es anhört, Häuser, Infrastruktur, Plätze, wo sie sich verstecken können und einen intakten Lebensraum.
Diesen will Claudia Koch mit ihrem Mann Peter den Bewohnern des Dorfes Padang Bai und Freiwilligen aus Deutschland wieder aufbauen. Über Jahrzehnte haben die Korallenriffe hier an der Ostküste Balis gelitten. Unter unsachgemäßer Fischerei, Sonnencreme mit schädlichen Inhaltsstoffen, Plastikmüll. Große Teile des Riffs wurden sogar abgebaut, um es als Baumaterial für Wohnhäuser und Hotels zu nutzen.
Und wenn der Ozean hier einfach ohne Leben ist, dann kommen noch keine Touristen, dann kommen weder Yvonne noch Falco zum Tauchen. Und davon lebt aber das Dorf.
Yvonne und Falco aus Kassel stehen neben Claudia auf einer schwimmenden Plattform vor der Küste des Fischerortes. Die beiden haben gerade Urlaub.
Genau, schön festziehen.
Sie helfen Claudia, die Korallenstücke mit Kabelbindern an dem Metallgerüst zu befestigen.
Man hat tatsächlich das Gefühl, man kann mal was zurückgeben für die lange Zeit, die man schon unter Wasser genossen hat. Echt toll.
So sieht es auch die Teilnehmerin Andrea Rau. Die gelernte Krankenschwester und Profitaucherin verbringt einen Monat in Padang Bai, um beim Aufbau des Korallenriffs zu helfen.
Normalerweise geht man tauchen und guckt sich nur so ein bisschen alles an. Und jetzt mache ich aktiv was Sinnvolles. Ich gebe den Fischen, die ich angucken möchte, ein Zuhause. Und das ist das, was mich hier fasziniert.
An diesem Tag ist die Strömung vor der Ostküste Balis intensiv. Selbst für eine erfahrene Taucherin wie Andrea. Vorsichtig lässt sich die Gruppe mit dem bepflanzten Korallenstern ins Wasser gleiten. An einem Seil ziehen sie sich in die Tiefe. 2600 Quadratmeter Korallenriff haben Claudia Koch und ihr Team inzwischen wieder aufgebaut. Das ist etwa so groß wie 6 Basketballfelder. 10 Zentimeter pro Jahr wachsen die Acropora-Korallen, die sie hier aussetzen. Eine sehr schnell wachsende Korallenart. Umso größer das Riff werde, umso mehr Zeit koste jedoch auch die Pflege. Bis sie die Korallen sich selbst überlassen können, vergehe rund ein halbes Jahr. Manchmal müssen Andrea und die anderen Freiwilligen die Korallen auch von Müll befreien. Heute haben sie unter Wasser gleich mehrere Plastiktüten eingesammelt.
Sobald die Wellen kommen, bringen sie halt echt immer den Müll mit. Und es ist schon nicht so schön, wenn man dann tauchen geht und überall der Müll rumschwebt.
Darum hat sich das deutsche Ehepaar Koch mit seiner Stiftung Living Seas Foundation auch diesem Problem angenommen. Zusammen mit der Bürgermeisterin von Padang Bai haben sie eine der wenigen Müllabfuhren auf Bali aufgebaut. Auf dem Recyclinghof laden ein Dutzend Arbeiter Müllsäcke auf einen großen LKW. Gerade ist der Platz überfüllt.
Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er nicht einfach hinterm Haus verbrannt wird, im Fluss landet und am Ende dann Leben im Ozean absterben lässt, weil es alles über die Flüsse reingewaschen wird.
Sagt Claudia Koch. Jeden Morgen fährt ein dreirädriges Müllfahrzeug, ein sogenanntes Tuk-Tuk, durch die Straßen des 3500 Einwohnerortes und sammelt den Abfall ein.
Motorbike, we have two.
Für die ganz schmalen Gassen haben sie zwei neue Roller, erzählt einer der Arbeiter.
The road is really small. The Tuk-Tuk cannot go inside, you know.
Die Bürgermeisterin Ibu Tatik Supavadi ist stolz auf das, was sie in wenigen Monaten verändert haben. Viele Bürger trennten ihren Müll bereits zu Hause, nach Papier, Plastik, organischen Abfällen. Aber es gibt auch noch viele faule Menschen. Wir haben Anfang des Jahres angefangen. Wir haben ein Programm, um den Menschen zu erklären, wie sie ihren Müll zu sortieren haben. Wenn das wirklich klappt, wird es einfacher für uns, den Müllberg zu bewältigen. Den Plastikmüll verkaufen wir. Den organischen Abfall verarbeiten wir zu Dünger. Claudia Koch und ihr Mann Peter haben inzwischen ein Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Dorf angestellt. Sie helfen bei der Mülltrennung und vor allem bei der Instandhaltung des Riffs.
Und ich meine, dann hocken eben diese Jungs abends zusammen und erzählen. Und dann kommt der Nächste und sagt, echt? Weißt du, ich kann da auch hin. Ja? Und die das natürlich auch weitertragen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Einer von ihnen ist Passa.
So Blumen.
Bevor wir hier Korallen gepflanzt haben, gab es keinen Fisch mehr, keinen Fisch. Jetzt gibt es wieder viel Leben unter Wasser. Sogar zwei Riffhaie haben sie vor kurzem gesichtet. Ein Zeichen, dass das Ökosystem sich erholt. Claudia und Peter Koch aus Deutschland schauen sich zufrieden an. Sie leben seit 11 Jahren in dem Ort. Mit dem Projekt haben sie während der Covid-Pandemie gestartet. Eher aus Not, als keine Gäste mehr in ihre Tauchschule kamen. Jetzt haben sie sich ganz dem Korallenschutz verschrieben. Zusammen mit der lokalen Bevölkerung scheint das eine Erfolgsgeschichte zu werden. Ihr Riff ist inzwischen das zweitgrößte Wiederaufbauprojekt Indonesiens.
Korrespondentin Jennifer Johnson mit ihrer Reportage von der indonesischen Insel Bali. Die anonymen Alkoholiker, das ist eine wichtige Anlaufstelle für Süchtige, die von der Flasche losgekommen sind. Trockene Alkoholiker also. Heute vor 90 Jahren wurde sie gegründet. USA-Korrespondent Martin Ganselmeier hat das zum Anlass genommen, auf den Konsum von Donald Trump zu schauen. Der US-Präsident hat seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol angerührt. Grund ist wohl das Schicksal seines älteren Bruders Fred.
Fred Trump war in vielerlei Hinsicht das Gegenteil seines jüngeren Bruders Donald. Fröhlich, charmant und einfühlsam, noch dazu sehr gut aussehend. Fred Trump litt jedoch im Laufe seines kurzen Lebens unter zunehmender Alkoholsucht. Für Donald Trump ein traumatisches Erlebnis, über das er schon mehrmals in Interviews und auf Wahlkampfveranstaltungen gesprochen hat.
I had a brother Fred. Great guy. Best looking guy. Best personality. Much better than mine.
Ich hatte einen Bruder Fred, ein großartiger Kerl, sehr attraktiv und eine tolle Persönlichkeit, viel besser als ich. Aber Fred hatte ein Alkoholproblem, weshalb er mich immer wieder warnte, trink bloß nicht, trink bloß nicht.
He had a problem with alcohol and he would tell me, don't drink, don't drink.
Tatsächlich hat Donald Trump deshalb seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Zu groß ist seine Befürchtung, er könnte die gleiche genetische Veranlagung haben wie sein älterer Bruder und ihn könnte das gleiche Schicksal treffen. Wenn ich trinken würde, wäre ich der Typ, der dann sicher große Probleme bekäme. 3, 4, 5 Drinks, her damit und noch mehr.
3, 4, 5, bring them in, keep going.
Normalerweise gilt für den US-Präsidenten niemals entschuldigen, niemals Reue zeigen. Doch der frühe Tod seines älteren Bruders ist eines der ganz seltenen Themen, bei denen Donald Trump eine Mitschuld eingesteht. In einem ausführlichen Interview mit der Washington Post aus dem Jahr 2019 bedauert Trump, dass er und sein herrschsüchtiger Vater seinen älteren Bruder immer wieder dazu drängten, in das Familienunternehmen einzusteigen. Michael Cranish, der das Interview mit Trump führte, sagte damals,
Donald
Trump erzählte mir, dass sein Bruder unter doppeltem Druck stand, von ihm und vom Vater. Eigentlich wollte Fred Trump Pilot werden und hatte bereits eine Pilotenausbildung erfolgreich abgeschlossen. Doch Vater Trump äußerte sich verächtlich über die Chauffeure der Luft. Sein ältester Sohn müsse doch später mal das Immobilienunternehmen von ihm übernehmen. Ich bedauere, dass auch ich Fred unter Druck gesetzt habe, gestand Donald Trump der Washington Post. Das Immobiliengeschäft war einfach nicht sein Ding. Fred Trump fügte sich dem Willen des Vaters, gab seinen Traumberuf auf und musste mit ansehen, wie sein jüngerer Bruder Donald im harten Immobiliengeschäft erfolgreicher war als er. Letztlich zerbrach Fred Trump am Erwartungsdruck seiner Familie und an seiner Alkoholsucht. Ein Studienfreund von Fred versuchte ihm vergeblich zu helfen und machte sich noch Jahre später Vorwürfe. Hätte ich damals doch nur von der Existenz der anonymen Alkoholiker gewusst. Stattdessen wurde Fred immer wieder ins Krankenhaus gebracht, was ihm nicht weiterhalf. 1981 starb er im Alter von nur 41 Jahren an einem Herzinfarkt infolge seiner Trunksucht.
USA-Korrespondent Martin Ganselmeier über das Schicksal des Präsidentenbruders Fred Trump. Vor genau 90 Jahren wurde die Selbsthilfeorganisation Anonyme Alkoholiker gegründet.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Als Mascha Schilinski im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis der Jury bekam, war das eine Sensation. Weil eine Auszeichnung für das deutsche Kino dort selten ist und weil sie an eine Frau ging. So wird darüber jedenfalls auf sozialen Medien diskutiert. Tatsächlich sind Filmemacherinnen immer noch benachteiligt. Das lässt sich durch Zahlen belegen. RBB-Reporterin Marie Kaiser hat recherchiert und fängt an mit Mascha Schilinski in Cannes.
Wir möchten diesen Preis allen jenen widmen, die an Orten leben, an denen es kaum möglich ist, Filme zu machen. Und besonders jungen Filmschaffenden und insbesondere Frauen. Eure Stimmen sind wichtig, gebt sie nicht auf.
Deutliche Worte von Mascha Schilinski. In ihrer Dankesrede in Cannes hat sie junge Frauen ermutigt, an ihre künstlerische Vision zu glauben. Auch wenn der Weg dorthin schwierig sei. Das beginnt schon bei der Filmförderung, wie Zahlen des Bundesverbands Regie zeigen. Im Jahr 2023 gingen nur 28% der Filmfördersummen des Bundes an Frauen. Und wenn Filmemacherinnen gefördert werden, dann oft mit kleineren Summen. Die großen Budgets gehen meistens an Männer. Auch Mascha Schilinski musste laut ihrer Produktionsfirma Studio Zentral mit knappem Budget auskommen. Obwohl In die Sonne schauen ein aufwendiger Historienfilm mit vielen Zeitebenen ist, der das Leben von 4 Generationen von Frauen in einem Dorf erzählt. Gerade solche Stoffe werden oft als Nischenthemen wahrgenommen, erzählt Julia von Heinz, eine der bekanntesten deutschen Regisseurinnen. Ihr Film und morgen die ganze Welt war deutscher Auslands-Oscar-Kandidat. Zuletzt hat sie Treasure mit Lena Dunham und Stephen Fry gedreht.
Ich habe sehr oft selbst erlebt, dass weibliche Themen noch nicht als genauso interessant betrachtet werden wie männliche Themen. Ich habe in Gremien gesessen, wo ich vielleicht ein Drehbuch über eine wunderbare Schwesterngeschichte las. Und dann war es aber ein doch eher männlich besetztes Gremium. Die haben alle gesagt, das ist zu belanglos, das ist kein Kinofilm.
Auch Julia von Heinz musste am Anfang ihrer Karriere schwer um Filmförderung kämpfen.
Ich habe auch meinen Debütfilm, was am Ende zählt, mit 400.000 Euro gedreht. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis ich danach am nächsten Set stand. Ich habe vor Produzenten damals verschwiegen und verheimlicht, überhaupt Kinder zu haben, weil ich ja auch oft danach gefragt wurde, wie ist denn das vereinbar und geht das überhaupt? All das fühlt sich im Nachhinein eigentlich bedauerlich und auch grundfalsch an.
Vor 11 Jahren hat Julia von Heinz den Verein Pro Quote Film mitgegründet, der sich dafür einsetzt, dass Filmfördermittel zu 50% an Frauen gehen sollen. Auch die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg, Susanne Stürmer, hält das für sinnvoll. Denn es wirkt sich auch auf die Frauenbilder aus, die Filme vermitteln. Susanne Stürmer rät Frauen, selbst Produktionsfirmen zu gründen und gibt den Absolventinnen ihrer Uni immer diesen Rat mit auf den Weg.
Banden bilden. Es ist unglaublich wichtig, dass man schon in der Hochschule seine Bande bildet, mit der man dann auch rausgeht. Die Produktion, die Kamera, das Drehbuch, diese Teams, die bleiben oft beieinander. Und diese Fähigkeit, ja, da sind Männer immer schon dran gewesen. Frauen sind da manchmal zurückhaltend. Da achten wir schon sehr darauf, dass wir das unterstützen.
Susanne Stürmer, die Leiterin der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Es berichtete Kulturreporterin Marie Kaiser. Das Wetter heute Abend in Berlin und Brandenburg 16 Grad, in Berlin, in Frankfurt an der Oder 15 Grad, in Brandenburg an der Havel. In der Nacht weitere Schauer, dann aber ziehen sie gen Osten ab. Morgen wird es meist trocken sein, auch die Sonne kommt dann mal raus, 18 bis 21 Grad. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis dann.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
Weiterhin haben wir Baustellenstau auf der westlichen A10. Rechnen Sie vor der Havelbrücke in beiden Richtungen mit 20 Minuten extra. Auf dem südlichen Ring staut es sich in Richtung Dreieck Werder. Hier sind es zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam gut 10 Minuten plus. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. In Berlin lassen die Staus allmählich nach. Recht voll ist es aber noch auf dem Stadtring. In Richtung Wedding ab Detmolderstraße 20 Minuten. In Richtung Neukölln ab Schmargendorf 20 Minuten. Stau auch noch im weiteren Verlauf auf der A113 bis Adlershof stadtauswärts. Hier 30 Minuten plus. Probleme gibt's in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Weitere Staupunkte sind die Straßen entlang des Stadtrings, die Bereiche rund um Alex, Schlesisches und Hallisches Tor.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Quirr verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Şahin sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz würdigte den außergewöhnlichen Mut der beiden Forscher und Unternehmer. Das Ehepaar befasst sich unter anderem mit Immuntherapien gegen Krebs und hat 2020 in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend weiter.